Hallo ihr Lieben, buongiorno, ich grüße euch zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem, unserem, eurem Podcast rund um das Thema Industriezuckerfrei werden, ganzheitliche Gesundheit und ja, wirklich mit ganz viel Wissen, ganz viel Werkzeugen, ganz viel Inspiration, Philosophie, Psychologie zum Thema ganzheitlich gesund und industriezuckerfrei werden. Und ich freue mich wirklich riesig, heute ein Podcast-Interview mit dir zu teilen, das ich tatsächlich, ich habe es vorletzte Woche noch in Italien bei meiner Familie aufgenommen und war so inspiriert von diesem Interview. Es geht um unter anderem, ich fange anders an. Es geht um ein Interview, das ich geführt habe mit Dr. Med. Ulrich Bauhofer. Vielleicht sagt er dir was, wenn du seinen Namen bei YouTube eingibst, findest du unendlich viele richtig, wirklich tolle, informative Videos rund um das Thema Gesundheit, Zucker, Datteln, Ayurveda, denn er ist Deutschlands, so sagt man, bekanntester Ayurveda-Experte und verbindet seit über 40 Jahren wirklich dieses jahrtausendealte Wissen. Ayurveda bedeutet Wissen vom Leben und er verbindet dieses Jahrtausende Jahre alte Wissen mit Erkenntnissen der modernen Psychologie, mit Erkenntnissen der modernen Medizin und allem, was sich rund um das Thema langes, gesundes, gutes Leben handelt. Und es war wirklich so ein spannendes Interview. Es ist tatsächlich in zwei Teilen, weil es länger ist und ich dachte, okay, eine Folge damit, das wird viel. Und der erste Teil, den es heute in dieser Podcast-Folge gibt, geht darum, welcher ayurvedische Typ wir sind. Da gibt es ganz verschiedene und es ist wirklich spannend, weil der Typ, der wir sind, hängt auch damit zusammen, wie wir auf Industriezucker reagieren, was wir brauchen, wie unsere Essriten stattfinden, womit wir versuchen zu kompensieren, also Vater, Kaffee. Es gibt wirklich ganz verschiedene Typen gelesen unter diesem Aspekt, wie versuchen wir Dinge auch mit Industriezucker glatt zu bügeln. Es ist so spannend zu erkennen, wer man da ist. Und um die Frage, wie wir lange leben können und im besten Fall auch ganz gesund, also Vata, Pitta, Kapha, diese ganzen ayurvedischen Typen, das Thema Stress und wie wir wirklich mit ganz kleinen alltäglichen Entscheidungen ganz viel beeinflussen, auch im Umgang mit Zucker. Und was ich so einen spannenden Aspekt fand, ist, uns selber als eine Art Pendel zu sehen. Und wenn wir auspendeln, versuchen wir oft durch Industriezucker das Pendel wieder in Balance zu bringen. Und dieses Pendel, was hin und her schwingt und was vielleicht aus der Balance ist, zu stabilisieren, sodass gar nicht diese krassen Ausschwingungen kommen. Also das ist mir richtig, da ist mir richtig der Groschen gefallen in diesem Gespräch, dass ich dachte, ach krass, deswegen. Also ihr Lieben, es sind zwei Teile. Ich freue mich riesig, wenn ihr reinhört. Man lernt unfassbar viel und es ist wirklich unfassbar, wie viel Wissen dieser Mann hat. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser ersten Folge mit Dr. Med. Ulrich Bauhofer. Hallo lieber Herr Bauhofer, ich freue mich wirklich riesig, dass Sie im Podcast sind. Wenn man bei YouTube, und das muss ich sagen, Zucker eingibt, kriegt man eine Reihe von Videos von Ihnen über ganz verschiedene Themen, aber Zucker loslassen, was 7 Tage ohne Zucker mit dem Körper macht, darüber natürlich noch Ayurveda und Longevity und auch über Ihr neues Buch ganz viel. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind, also erstmal herzlich willkommen. Nehmen Sie uns doch einmal mit. Sie haben gerade Ihr neuestes Buch rausgebracht. Vielleicht wollen Sie uns da ein bisschen mitnehmen über das Thema Longevity und Ayurveda. Und über das Thema Industriezucker. Also wir fangen an mit dem, womit Sie wollen. Haben Sie eine Präferenz?
Ja, dann erzähle ich doch gleich mal ein bisschen was über mein Buch. Ist zu einem Spiegel-Bestseller geworden, worüber ich mich sehr gefreut habe. Meine Frau hat mich sehr dabei unterstützt, dieses Buch zu schreiben. Und Ayurveda, das ist ja die älteste Medizin der Menschheit. Und ich hatte das große Glück, Privileg und die große Ehre, einer der beiden ersten westlichen Mediziner zu sein, die in dieses Thema eingebunden worden sind. Maharishi Mahesh Yogi hat 1980 damit begonnen, die führenden ayurvedischen Ärzte in Indien zusammenzuholen, hat mit ihnen westlichen Ärzten und westlichen Wissenschaftlern dann dieses uralte medizinische Wissen so aufbereitet, dass es für unsere moderne Zeit auch passt. Wir können auch von einem modernen Ayurveda heute sprechen. Und diese Medizin ist eine ganzheitliche Medizin und eine personalisierte Medizin. Und in dieser Medizin spielt die Rasayana-Therapie, das ist eine Therapie, die sich mit Anti-Aging befasst. Ja, also das, was wir heute Anti-Aging oder Longevity bezeichnen würden, seit Jahrtausenden sehr intensiv. Und diese Rasayana-Disziplin, es ist ja nicht nur eine Therapie, sondern es ist eine ganze Disziplin, spielt in der ayurvedischen Medizin eine große Rolle. Der erste Satz in den klassischen Texten des Ayurveda lautet Ayurved Amritanam. Das bedeutet, Ayurveda ist ein Sanskrit-Wort, weil Ayurveda, wie die ganzen vedischen Disziplinen, wie auch Yoga, ist in Sanskrit verfasst. Das ist die älteste Menschheitssprache. Und Ayurved Amritanam bedeutet, Ayurveda ist für diejenigen, die nach einem langen, gesunden, gelingenden und erfüllten Leben streben. Also die Langlebigkeit spielt in der ayurvedischen Medizin seit jeher eine ganz große Rolle. Und gerade die Longevity-Forschung kann eine wunderbare Brücke zwischen dem Ayurveda und unserer modernen Medizin, unserer wissenschaftlich ausgerichteten Medizin schlagen. Dadurch kann eigentlich eine wunderbare Vermählung stattfinden, eine Hochzeit zwischen dem ältesten medizinischen Wissen, das der Menschheit zur Verfügung steht, und der modernen Wissenschaft, dem modernen medizinischen System, unserem wissenschaftlich orientierten Medizin. Und was für mich extrem spannend war, was ich in den letzten über 40 Jahren beobachten konnte, ist, dass die alten Prinzipien, die Empfehlungen, die therapeutischen Möglichkeiten, gerade das, was man heute als Lifestyle-Medizin bezeichnet oder Rhythmusmedizin oder die ganze Stressmedizin, all das, womit sich die moderne Medizin natürlich intensiv beschäftigt, finden wir alles im Ayurveda wunderbar dargelegt. Und dadurch kann auch wissenschaftlich belegt werden, was in diesem System seit Jahrtausenden propagiert wird und empfohlen wird. Das ist also der Hintergrund, warum wir dieses Buch geschrieben haben. Und in diesem Buch geht es mir nicht nur um die Langlebigkeit, also nicht nur darum, dass die Menschen möglichst lange leben, dass sie also eine lange Lebensspanne haben, sondern es geht vor allem auch darum, die Lebensspanne und die Gesundheitsspanne einander anzugleichen. Das heißt, wenn wir lange leben, dass wir auch gesund leben. Und darauf kommt es ja letztlich an. Also dass Lebensspanne und Gesundheitsspanne sozusagen im Gleichschritt nebeneinander herlaufen. Und was in diesem Zusammenhang mir extrem wichtig war, und es wird in diesen ganzen Longevity-Büchern eigentlich aus meiner Sicht extrem vernachlässigt, ist, was mache ich denn eigentlich dann mit meinem Leben, wenn es so lange andauert? Ja, das heißt, wo ist denn der eigentliche Sinn des Lebens inbegriffen? Und da haben wir auch in diesem Buch eine Philosophin, die uns sehr unterstützt hat dabei, weil das ist natürlich wichtig, weil die Philosophie sich damit immer ganz intensiv auseinandergesetzt hat. Was ist denn nun eigentlich der Sinn, der hinter dem Leben überhaupt steht?
Also wenn ich zusammenfasse, wie wir nicht nur ein langes Leben, sondern auch ein würdiges Leben haben, weil Würdigkeit und Gesundheit gehört ja auch irgendwie zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie das unterschreiben würden. Und wie wir das Ganze noch in Sinnhaftigkeit tun, sodass wir die Jahre auch so nutzen, wie sie für uns freudvoll sind. Könnte man das so sagen?
Darum geht's.
Und
es geht natürlich wirklich darum, die Balance zu halten in unserem System, weil in der ayurvedischen Medizin geht es ja letztlich immer um Gleichgewicht. Das ist übrigens in jedem medizinischen System der Fall. Ja, in der modernen Medizin nennen wir das wichtigste physiologische Prinzip, auf dem letztlich alles beruht, Homöostase. Homöostase bedeutet das Gleichgewicht der Körperfunktion. Und es geht immer darum, diese Homöostase, also dieses Gleichgewicht, das kein statisches Gleichgewicht, sondern ein Fließgleichgewicht darstellt, man nennt es auch Steady State, natürlich eine ganz herausragende Rolle. Und genauso ist es im Ayurveda. Also von Anfang an war das in jedem medizinischen System immer die Grundlage dafür zu sorgen, dass wir eine Ausgewogenheit in unseren Körperfunktionen herstellen. Und in der ayurvedischen Medizin spielen dabei drei biologische Programme eine Hauptrolle und die heißen Vata, Pitta und Kapha. Vielen vielleicht schon mal zu Ohren gekommen. Vata ist das sogenannte Bewegungsprinzip, also alles, was mit Bewegung zu tun hat, ob ich jetzt den Arm hebe, ob ich mit den Augen blinzle, ob ich spreche, ob mein Herz schlägt, meine Lunge sich ausdehnt, eine Zelle sich teilt, die Elektronen um den Atomkern herumwirbeln, wo immer Bewegung, im kleinsten wie im gröbsten, da ist dieses Vata-Prinzip aktiv und steuert alles. Pitta steht für den Stoffwechsel, für die Verdauung, für die Wärmebildung, den Säure-Basen-Haushalt. Alles, was in unser System gelangt, wird von Pitta zerlegt und in den Körper wieder transformiert. Und Kapha ist die Masse, die Struktur, die uns Stabilität, Festigkeit gibt, die uns Ausdauer verleiht, die für den Energiehaushalt, für die Energiereserven verantwortlich sind. Und diese drei Doshas, die sollten nun in einer Balance sein, die aber für jeden Menschen spezifisch ist. Mhm. Und das ist nun ganz wichtig, weil wir haben alle natürlich diese drei in uns arbeiten, weil sie für alle Funktionen und Strukturen in unserem Körper verantwortlich sind. Aber bei jedem Menschen sind sie natürlich unterschiedlich ausgebildet. Ja, der eine hat mehr Vata in seiner Konstitution, der zweite mehr Pitta, der dritte mehr Kapha. Es gibt also 10 unterschiedliche Konstitutionstypen aus der unterschiedlichen Verbindung dieser drei. Und es geht also darum, dass diese spezifische Konstitution, diese spezifische ideale Verteilung dieser drei bei einem Menschen sein Gleichgewicht definieren. Also es geht nicht darum, ein Drittel davon, ein Drittel von dem Pitta und ein Drittel von dem Kapha zu haben, sondern es geht darum, ein Gleichgewicht herzustellen, zu erhalten, dass diese drei Doshas in einer für einen Menschen ein individuelles, ideales Gleichgewicht bewahrt.
Würden Sie denn sagen, wenn Sie jemanden sehen, sehen Sie da so eine Dosha-Dominanz? Also ich habe jetzt verstanden, jeder Mensch hat eine andere Verteilung, dementsprechend braucht er auch etwas mehr oder etwas weniger von einem Dosha, aber sehen Sie so, gibt es so Charaktereigenschaften, die man zuschreiben kann, wenn Sie jemanden sehen, dass Sie sagen, ah, okay, der ist ein Kapha-Dominanz, der ist das Dominanz?
Das sieht man sehr schnell, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Also bei Ihnen ist sicher viel Pitta in Ihrer Konstitution. Sie haben aber auch Kapha-Qualitäten. Also
was heißt das
denn? Immer,
also was sind das Charakteristika oder sind das Gesichtsformen, woran Sie das dann erkennen? Oder?
Das an der Gesichtsform erkennen, man kann das an der Sprache erkennen, man kann das am Körperbau erkennen, man kann das daran erkennen, wie jemand redet. Beispielsweise, wir kennen uns ja jetzt noch nicht sehr lange, ja, aber daran kann man das natürlich sehr schnell erkennen. Und es gibt auch Fragebögen, wo man das dann auswerten kann. Ja, also wir haben beispielsweise auf unserem Kanal auch den Bezug zu einem Fragebogen, den man dann ausfüllen kann. Und aus diesem Fragebogen geht dann hervor, ob man jetzt eher ein Vata, Pitta oder Kapha-Typ ist oder ein Mischtyp zwischen Vata und Kapha oder Pitta und Vata oder ob man ein ganz ausgewogener Vata, Pitta und Kapha-Typ ist. Das kann man dann sehr schnell daraus erkennen. Ideal ist es natürlich, wenn man bei einem ayurvedischen Arzt das diagnostizieren lässt und der kann das sehr schnell auch herausfinden, was für ein Typus es geht. Aber, das muss man jetzt nun einschränkend sagen, es ist gar nicht so entscheidend, was für ein Typ man ist, sondern es geht vielmehr darum, was die Störung, eine potenzielle Störung zwischen diesen dreien ist, also zwischen Vata, Pitta und Kapha.
Und diese Störung ist auch so individuell und bei jedem einzeln und dafür könnte man dann was tun, um das Gleichgewicht herzustellen.
Ganz genau. Also es geht in der ayurvedischen Medizin darum, wenn jemand zu einem ayurvedischen Arzt kommt, dann wird er natürlich untersucht und das kann man wunderbar sehen, beispielsweise am Puls, wie die Störung aussieht, ja, ob das sich mehr um eine Vata, eine Pitta oder eine Kapha-Störung handelt. Und diese unterschiedlichen Störungen drücken sich in unterschiedlichen Symptomen aus. Also wenn wir jetzt beispielsweise einen Patienten haben und der kommt und sagt, er hat dauernd Kopfschmerzen und seine Verdauung ist schlecht und er schläft auch nicht regelmäßig, hat massive Einschlafstörungen, dann hat er einen unglaublichen Blähbauch beispielsweise, dann weiß der ayurvedische Arzt sofort, okay, da liegt eine Vata-Störung zugrunde, da geht man natürlich tiefer rein und dann in der Behandlung sieht so aus, dass man sozusagen diese Störung einkreist und von allen unterschiedlichen Seiten dann angeht, über die Ernährung, über die Tagesroutine, über Stressmanagement, über Heilmittel. Man verwendet vorzugshalber natürlich auch ganz natürliche Heilmittel, also pflanzliche Heilmittel, Phytotherapeutika. Stressmanagement spielt eine ganz wichtige Rolle, entgiftende Maßnahmen. Also man hat eine ganze Palette von unterschiedlichen Therapieformen und Modalitäten, mit denen man diese Störung dann einkreist, umzingelt und dann darauf schießt, wenn man das mal so ausdrücken will, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.
Ich finde es so spannend, wenn Sie das jetzt erzählen, denke ich, okay, alles, was Sie jetzt so beschrieben haben, ich kenne Leute, die haben die Probleme, die und behandeln das dann, eventuell ernähren sie sich jetzt gut, aber behandeln das dann immer mit irgendwelchen Tabletten und gerade denke ich, okay, ist ja irre, wie wenige Leute, obwohl es sie ja gibt an ihren riesengroßen YouTube-Kanälen, was sie alles Tolles machen und ihre ganzen Bücher, die trotzdem gar nicht in diesem Dosha-System vielleicht als Möglichkeit das für sich sehen, das mal zu beleuchten, auch wenn man vielleicht dran glaubt, nicht dran glaubt, aber die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, mal eine andere Art des Denkens für seine Gesundheit in Betracht zu ziehen und dass die Dinge auf ein mögliches Ungleichgewicht oder ein Fad oder ein Defizit, wie Sie das jetzt gesagt haben, dass es damit zusammenhängt. Was glauben Sie, woran liegt das? Weil wenn jetzt jemand so ein Ungleichgewicht hat, hat er vielleicht nicht Ihren YouTube-Kanal oder Ihre ganzen Kanäle durchforstet, kennt Ihre Bücher nicht und nimmt dann die ganze Zeit irgendwelche Magentabletten. Das ist doch Wahnsinn, oder? Was meinen Sie dazu?
Das ist natürlich ein großes Problem in unserer Medizin. Ja? Ärzte haben ja normalerweise ihren Beruf erlangt und ergriffen, weil sie den Menschen etwas Gutes tun wollten und ihnen helfen wollten. Für mich war das einer meiner zwei Schlüsselerfahrungen in meiner medizinischen Ausbildung, dass ich mich am Ende meines Studiums die Frage gestellt habe, okay, was hast du denn jetzt eigentlich gelernt? Weil ich wollte ja Gesundheitsexperte werden. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich in 6,5 Jahren keine einzige Vorlesung über Gesundheit gehört habe, sondern die ganze Zeit immer nur über Krankheiten. Und ich war ein Krankheitsexperte, aber von Gesundheit, muss ich jetzt nun ganz ehrlich sagen, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Und das geht den allermeisten Ärzten so. Ich würde fast sagen, fast allen Ärzten so, weil das in unserem Ausbildungssystem nicht vorgesehen ist. Und deswegen beginnen natürlich Ärzte immer nur so zu therapieren, wie sie es gelernt haben. Und wir gehen halt sehr fragmentiert auf bestimmte Symptome und Krankheiten los, aber wir sehen nicht das ganze Bild. Ja, und es war eine andere Schlüsselerfahrung, die ich während eines chirurgischen Praktikums mal hatte, als mir der Stationsarzt auftrug, jetzt gehen Sie mal in den Zimmer 6 und messen Sie dem Ulkus den Blutdruck. Ich, folgsam wie ich war, habe das Blutdruckgerät genommen, bin ins Zimmer 6 gegangen und habe nach einem Ulkus gesucht, aber dann habe ich festgestellt, da liegt ja ein Mensch im Bett. Und da ist mir das irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Mensch, wie arbeitet denn eigentlich unsere Medizin? Wir arbeiten immer an Symptomen. Möglicherweise noch an einer Krankheit, die unterschiedliche Symptome hat, aber wir kümmern uns doch eigentlich nicht um den Menschen, der diese Krankheit hat. Also wir schauen uns das nicht ganzheitlich an und zwar, warum hat denn der überhaupt diese Krankheit? Ja, und wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich auch an die Ursache rangehe und nicht nur an dem Symptom rumdoktere? Ja, und das machen wir leider heutzutage viel zu häufig. Also wenn wir jetzt beispielsweise betrachten, wie unsere Gesundheitsreform aussieht, das ist für mich eigentlich eine Tragödie, ja, weil das Gesundheitssystem ist rein finanziell, wirtschaftlich betrachtet absolut an seine Grenzen gestoßen, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung. Die Menschen werden älter. Das Prinzip heißt, je älter, umso kränker. Je kränker, umso teurer. Ja, deswegen muss man nicht Mathematik studiert haben, um das bereits auch vor 20 Jahren erkennen zu können, dass die Art und Weise, wie wir unser Gesundheitswesen aufgebaut haben, das ja im Wesentlichen ein Krankheitswesen ist, weil es sich nicht um die Gesundheit, sondern um Krankheiten kümmert, dass das nicht auf Dauer funktionieren kann. Und was wir jetzt machen, ist im Wesentlichen nichts anderes als eine Finanzreform innerhalb des Gesundheitswesens. Ja, es ist nur eine Kostenreform. Wir schieben Kosten hin und her oder erhöhen die Krankenkassenbeiträge oder verringern die Leistungen oder erhöhen die Selbstbeteiligungen. Ja, aber es geht nicht darum, mal auf das Entscheidende zu setzen, was in unserem Gesundheitssystem total fehlt. Und das ist die Prävention. Und ich spreche hier nicht von Vorsorgeuntersuchungen, sondern einfach Maßnahmen, um die Menschen auszubilden. Ich sage es jetzt gar nicht anders, als wirklich auszubilden. Und es muss im Kindergarten anfangen, in den Schulen und dann natürlich in den weiterbildenden Erziehungseinrichtungen, dass wir gesund ein gesundes Leben führen. Und das ist das Schöne an der ayurvedischen Medizin. Ayurveda heißt ja übersetzt, Veda ist Wissen, Ayus heißt Leben. Es ist das Wissen vom Leben. Es ist also keine indische Medizin, wie viele immer glauben, sondern es geht um die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Und diese Gesetzmäßigkeiten sind in uns ja eingepflanzt. Ja? Einfach deswegen, weil wir ja am Leben sind und deswegen funktioniert dieser Körper und dass wir am Leben bleiben nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Das ist wie im Straßenverkehr. Ja? Der Straßenverkehr funktioniert nach bestimmten Gesetzen. Und wenn wir an eine rote Ampel kommen, dann bleiben wir im Allgemeinen stehen. Wenn wir aber jetzt sagen, ich lasse mir doch von so einer Ampel nicht vorschreiben, ob ich jetzt stehen bleibe oder weiterfahre und ich entscheide mich weiterzufahren, ist es der Ampel relativ egal, aber ich muss die Konsequenzen tragen. Und genauso ist es letztlich in unserem Leben. Wenn wir gegen die Gesetzmäßigkeiten, nach denen unser Körper funktioniert, permanent verstoßen, dann ist es den Gesetzen auch egal. Aber wir müssen die Konsequenz tragen. Die Konsequenz heißt Krankheit.
Ja.
Sokrates hat es mal so schön ausgedrückt. Er sagte, Krankheiten fallen nicht vom Himmel, sondern sind das Resultat all der kleinen Sünden, die wir täglich begehen. Also die kleinen Sünden, die wir täglich begehen. Und dazu gehört, und das ist ja ihr Hauptthema, dass man viel Zucker isst.
Ja. Ja, super, super Bild mit Sokrates. Den mag ich eh. Der hat gute Sachen gesagt, der Mann. Mag ich gerne. Was meinen Sie denn zum Thema Zucker? Ich liebe Ihre Videos. Ich liebe auch Ihr Video über die Noten der Zuckeralternativen. Ich finde, Zucker ist so ein allgemeines Thema für das, was Sie jetzt so toll erklärt haben mit dem ganzen Gesundheitssystem, ist für mich manchmal der Peak von allen, der Supermarkt, wo ich denke, ja, und daneben die Apotheke, das ist dann so ein bisschen so, wie so eine Ironie, denke ich. Manchmal ist das ja verrückt und gehen dann, haben sich gerade diese Monte-Schokojos eingepackt und gehen zur Apotheke und ich denke, ja, aber du hast ja den Verursacher in der Tasche mitunter, natürlich mit einer ganzen anderen Riege an Dingen, die zur Gesundheit gehören.
Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit so wichtig, insbesondere, weil dieses Gesundheitswesen so mit der gegenwärtigen Gesundheitsreform, die angedacht ist, nicht mehr lange existieren kann. Da wird sich was ganz, ganz Grundlegendes ändern müssen. Und deswegen müssen die Menschen wieder anfangen, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Also, dass genau das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, nicht passiert. Ja? Vom Supermarkt direkt in die Apotheke.
Ja.
Die meisten Menschen bringen mit Messer und Gabel um. Ja? Das ist, muss man mal ganz nüchtern so erkennen. Und das muss man auch so sehen. Und deswegen spielt natürlich die Ernährung für die Gesundheit und für die Langlebigkeit eine absolut herausragende Rolle. Weil das, was wir essen, das baut ja unseren Körper immer wieder zusammen. Das ist ja das Baumaterial, woraus wir unseren Körper bilden. Und der bildet sich ja immer wieder neu. Ja, jeden Tag produzieren wir etwa 600 Milliarden neue Zellen. Jeden Tag. Das heißt, jede Sekunde, die unsere Zuhörer uns jetzt auch zuschauen oder zuhören, ja, produzieren, genauso wie wir auch, jede Sekunde 7 Millionen neue Zellen. Das heißt, wir sind jeden Tag eigentlich neu. Und das ist eine sehr gute Nachricht, weil das bedeutet, dass wir jeden Moment in diesen Prozess eingreifen können durch unsere Lebensweise.
Ja.
Darauf kommt es ja letztlich an.
Und das ist total spannend, was Sie sagen, weil viele haben jetzt beispielsweise den Schokodonut in der Hand und dann kommt so eine Psychologie von, okay, jetzt ist eh egal. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die dann sagen, ja, wir fangen nächste Woche an, obwohl man eigentlich in der Sekunde es in die Ecke werfen kann, sich was Gesundes zubereiten kann und ja die Zellerneuerung schon ab der nächsten Sekunde wieder von neu beginnt, oder?
Genau, so sieht's aus.
Ja. Nehmen Sie uns doch
Wir können jeden Moment damit anfangen. Wir müssen uns jetzt vielleicht, ich habe immer gern dieses Bild, ja, zeige ich Ihnen mal. Das ist eine Feder.
Mhm. Ja.
Und dass die Feder so auf und ab schwingt, das ist jetzt Ihr Körper. Und die Elastizität dieser Feder, das sind die Regulationssysteme in unserem Körper. Und was machen wir jetzt normalerweise? Also wir müssen ja dauernd regulieren. Ja, Sie essen einen Donut und Sie erzeugen eine Zuckerspitze in Ihrem Körper. Jetzt müssen Sie sofort Insulin ausschütten, um diesen Zuckerspitze wieder abzufangen und abzufedern. Und das machen Sie unentwegt. Das heißt, Sie regulieren unentwegt. Sie stehen auf vom Stuhl, triviale Bewegung, ist eine Revolution in Ihrem Körper, weil das ganze Blut absackt. Das heißt, Körper muss sofort reagieren, dass genügend Sauerstoff im Gehirn rankommt. Also Sie sind unentwegt am Regulieren. Wir alle sind unentwegt am Regulieren. Und wenn wir jetzt dauernd Sachen machen, womit wir die Regulationssysteme unseres Körpers belasten, ja, wir hängen da Gewichte hin, jetzt sehen Sie das. Jetzt wird diese Feder, die leiert immer mehr aus.
Der Zucker dann, oder was wäre das sinnbildlich, diese Gewichte?
Ja, wenn wir also, wir essen ja im Schnitt in Deutschland jeden Tag etwa 100 Gramm Zucker. Wir sprechen hier jetzt vom Haushaltszucker.
Ja.
Ja, also es gibt ja auch andere süße Varianten, die wir da ersetzen können. Aber das ist jetzt beispielsweise, es muss Ihr System regulieren. Jetzt kann es irgendwann nicht mehr regulieren, das heißt, Sie haben Diabetes. Also wenn wir das jetzt auf den Zucker übertreiben, zunächst haben Sie eine Insulinresistenz, weil das Insulin einfach nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse muss immer mehr ausschütten. Die Bauchspeicheldrüse ist erschöpft, so, und jetzt haben Sie Ihren Diabetes. Ja, wir haben 8 Millionen Diabetiker in Deutschland. Das werden wahrscheinlich in 3 Jahren 10 Millionen sein. Und immer mehr Kinder werden Diabetiker. Und zwar nicht Typ 1 Diabetiker. Ja, also das ist schon erschreckend. Das ist jetzt nur eine Sache, aber das ist ja nicht nur das. Ja, es sind ja ganz, ganz viele Dinge, was Sie auch erwähnt haben. Wir bewegen uns zu wenig, wir schlafen zu wenig, wir haben zu viel Stress. Das sind alles die Gewichte, die wir an diese Feder hinhängen. Und worin besteht jetzt nun die Aufgabe oder die Möglichkeit? Wir fangen jetzt an, die Gewichte einfach wieder wegzunehmen. Ja, wir nehmen die schrittweise weg, dass diese Feder wieder richtig schön frei sich bewegen kann. Und die Regulationssysteme, die werden wieder aktiviert. Ja, der Körper hat ja wahnsinnig viele Heilmechanismen und Heilsysteme. Und die können aktiviert werden, und zwar durch unsere Lebensweise.
Ihr Lieben, ich hoffe, es war eine spannende Folge für euch. Diese erste Folge mit Dr. Ulrich Bauhofer zu seinem Buch Aktiv verjüngen verlinke ich dir alles in den Shownotes. Es ist so ein Riesen-Oschi, sag ich dir schon mal Bescheid. Also falls du es dir holst, da liest man auf jeden Fall länger. Aber alles ist super, super dicht und super spannend. Und in unserem Teil 2 geht es ein bisschen mehr um Süßhunger, um Datteln. Also wirklich, wenn du auch mal bei YouTube guckst, da gibt es 1000 Videos von Herr Bauhofer einfach über die Dattel, über die krassen Wunderwirkungen der Dattel. Also falls du da schon mal reingucken willst, unbedingt. Wir sprechen über das Intervallfasten, wie sehr das nützt. Also dieses mehrere Stunden nichts essen und dann mehr nach einer gewissen Zeit. Wir sprechen unter anderem über die Datteln, die unfassbar gesund sind und natürlich ein super Süßungsmittel für Kuchen, Alltag und Co. Aber auch über den Jakon-Sirup, falls du schon mal davon gehört hast, der auch sehr empfohlen wird, der aber ein Sirup ist, das heißt nochmal ganz anders, ja, verarbeitet oder noch verarbeiteter. Aber wir sprechen über alle Pro und Kontras von natürlichen Süßungsmitteln. Also wenn du Lust hast, hör super gern auch in die Folge nächste Woche rein. Und jetzt, ihr Lieben, sende ich euch eine Umarmung back aus Germany. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Ich wollte mich noch so bedanken. Ich habe so, so süße Nachrichten bekommen von, wir haben irgendwie einen richtigen Aufschwung hier im Podcast. Wir haben auf einmal ganz viele neue Hörer und HörerInnen und alle sind Feuer und Flamme mit dem Thema industriezuckerfrei werden. Also es ist verrückt und deswegen gibt es jetzt immer mehr diese ganzheitlichen Gesundheitsinterviews, damit wir wirklich uns den ganzen Mensch zusammen angucken und aktiv verjüngen, zuckerfrei. Am Ende sind es alles Arme von dem ganzen Konstrukt Mensch, das heißt Körper, Geist und Seele und verschiedene, ja, fast schon Ausdrucksformen, wie wir darauf einzahlen können. Also ihr Lieben, ich umarme euch jetzt und sag alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.